Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, und zum Ende des Monats Februar haben wir mal wieder einen Newsflash für euch, denn es ist vieles passiert. Nach wochenlangen Beleidigungen sollte es jetzt zum Livestream zwischen Arafat, Kolja Goldstein und Yakari kommen. Kolja hat aber abgesagt und jetzt gibt es auch Zweifel an dem Grund für die Absage. Dann bei Haftbefehl wurde eingebrochen und Haftbefehl verrät außerdem, dass er nach der Netflix-Doku rückfällig geworden ist und spricht auch darüber, dass er nach Ratars Tod ins Koma gefallen ist. Auch bei Samra wurde eingebrochen, was allerdings gerade viel akuter ist. Samra wurde in Thailand von der Polizei festgenommen. Jetzt gibt es Gerüchte, dass Samra Drogen dabei hatte und sogar Kapi hat sich schon dazu geäußert. Katja kennt sich dagegen zumindest mit Alkohol am Steuer aus und jetzt wurde geleakt, wie viel sie im Monat verdient und sie muss eine 6-stellige Strafe zahlen und hat sich nun wohl endgültig von Drilon getrennt und zum Abschluss das Thema schlechthin auf Social Media, nachdem zahlreiche Rapper vor Xavier Naidoo auf die Knie gegangen sind, ist dieser jetzt vor dem Kanzleramt komplett hohl gedreht und macht genau da weiter, wo er damals mit seinen Videos auf Telegram aufgehört hat. Also, wenn das mal nicht ein Newsflash ist, viel Spaß mit der Folge. Nach einem kurzen Spot geht's los.
Werbung.
Seid mal ehrlich, wer von euch hat sich schon mal vorgenommen, endlich mit dem Investieren anzufangen? Und wer ist dann an Begriffen wie Depoteröffnung, Rendite oder ETF-Auswahl gescheitert? Ehrlicherweise, das ging uns, glaube ich, allen am Anfang so. Man will eigentlich nur Geld anlegen und einen Haken hinter den Vermögensaufbau machen, aber hat direkt Angst, irgendwas falsch zu machen. Aber keine Sorge, denn genau dafür gibt es Quirion.
Genau, denn Quirion ist deine digitale Vermögensverwaltung, die den ganzen Prozess extrem einfach macht. Ihr müsst keine Finanzexperten sein. Ihr macht online einen kurzen Check, damit Quirion einschätzen kann, was eure Ziele sind, warum ihr Geld anlegen möchtet und wie viel Vorwissen ihr habt. Und darauf aufbauend kümmert sich Quirion um den Rest. Euer Geld wird wissenschaftlich fundiert in weltweit gestreute ETF-Portfolios investiert. Und das Beste, das Ganze läuft automatisch im Hintergrund, während ihr euch entspannt zurücklehnt.
Und weil jetzt die perfekte Zeit zum Starten ist, haben wir eine besondere Aktion für euch. Wenn ihr jetzt bei Quirion euer Depot eröffnet, bekommt ihr einen Bonus von insgesamt 150 Euro über die nächsten 12 Monate. Die Besonderheit dabei, Quirion zahlt den Bonus nicht auf einmal aus, sondern investiert 12 Monate lang jeden Monat 12,50 Euro direkt in eure Anlagestrategie. Durch die monatliche Einzahlung profitiert ihr also kontinuierlich von der Wertentwicklung eures Portfolios. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einen Sparplan ab 100 Euro monatlich anlegen oder, falls ihr es gerade richtig dicke habt, könnt ihr auch direkt eine Einmalanlage ab 5.000 Euro machen.
Genau, aber so oder so nehmt ihr an der Aktion teil. Was aber noch wichtig ist, nutzt dafür einfach den Aktionscode START2026 großgeschrieben bei der Anmeldung. Den Link zu Quirion findet ihr direkt in unserem Linktree. Checkt das mal ab und in wenigen Minuten ist euer Depot startklar. Viel Erfolg beim Investieren und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin und ja, an alle, die sich wundern, warum kommt heute ein Newsflash? Sind wir wieder zurück in 2025 oder was ist da los? Also kurz zur Einordnung. Wir haben ja Anfang des Jahres unser Format geändert und haben dann plötzlich 3 Folgen, die immer jeweils so circa 20 Minuten gehen, jede Woche rausgehauen. Zu neuen Releases, aber eben auch zu alten Releases. Und erstmal, ey, es ist so krass, dass ihr das alle so heftig gefeiert habt und das hat uns echt mega gepusht und wir sind super happy mit dem Format. Trotzdem haben wir dann gesagt, so ey, jetzt irgendwie nach so paar Wochen ist dann doch wieder einiges passiert, weil wirklich, Real Talk, als wir das Format umgestellt haben, ich war wirklich froh, dass wir es umgestellt haben und nicht über News berichten mussten, weil ich habe das immer so ein bisschen verfolgt, aber es ist nie was Krasses passiert so insgesamt. Aber jetzt haben wir gesagt, ey, es ist so viel passiert, lass doch einfach mal wieder eine Laberfolge machen. Ich glaube, wir haben es beide auch so ein Stück weit vermisst und haben jetzt gesagt, so ey, einmal im Monat, am Ende des Monats Newsflash, ist eigentlich voll nice. Dann werden alle abgeholt, alle, die auch Bock haben, irgendwie über die heißesten Deutschrap-News informiert zu sein. Da, wo man auch gut drüber sprechen kann. Und trotzdem, nächste Woche bekommt ihr dann wieder 3 neue Folgen, die 20 Minuten gehen. Und so haben wir hier bei Deutschrap Plus, können eigentlich alles abdecken. Ab und zu mal News, dann neue Releases, aber eben auch so die All-Time-Classics. Und ja, wirklich danke an alle, die das so krass feiern. Das hat uns mega Motivation gegeben.
Ja, Ich finde es auch sehr schön, muss ich sagen, dass mittlerweile so viele Leute auch unter der Folge kommentieren. Gibt einem einfach so ein gutes Feedback, dass man weiß, okay, worüber man da gerade labert, kommt auch irgendwie an. Ihr fühlt es auch mit diesen so, die Geschichten hinter den Deutschrap-Hits und so. Mhm. Und ja, aber finde es auch toll, dass wir ab und zu mal wieder über News sprechen können. Sind wir alle ehrlich, so ein bisschen Gossip liebt man ja. Und ich finde gerade so als Monatsrückblick ist einfach geil. Dann kann man sich so in Ruhe mit ein bisschen Abstand, klaren Fakten und so reinziehen. Und
Absolut.
Yakari und Kolja Goldstein hat es ja ordentlich gerappelt und sollte jetzt eigentlich zum großen Showdown kommen.
Ja, und eigentlich war es, glaube ich, nur geplant, dass Arafat Kolja für einen Stream einlädt, für sein Format. Und das Ganze sollte am Sonntag passieren, also am 22. Februar. Und schon im Vorfeld hatte dann Arafat auch Yakari eingeladen, der auch zugesagt hat, was eigentlich ein bisschen überraschend war. Weil ich meine, die beiden, die hassen sich ja wirklich bis auf den Tod, kann man sagen. Also so viel Beef, Beleidigungen, was es in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gab, ist echt unfassbar. Ich hätte mir das auch nicht richtig vorstellen können, dass die beiden da wirklich in einem Stream sitzen. Ich meine, man hat schon gesehen, wie dieses Manuelsen-Heikel-Ding eskaliert ist. Also da hätte man ja wirklich mehrere Security-Firmen oder mehrere Clans gebraucht, um das ruhig zu halten. Also das wäre schon sehr komisch gewesen, wenn das stattgefunden hätte.
Also real talk. Ich meine, guck mal, wie das bei Manuelsen und hier Ding eskaliert ist. Du bräuchtest ja wirklich bei dem Kolja Goldstein, Yakari-Event, also wie du sagst, du bräuchst wirklich professionelles Sicherheitspersonal, weil wenn das ausartet, dann kann man ja sicher sagen, ja gut, das hätte man ja wissen können. Also man weiß ja, in welchem Milieu sich ein Kolja Goldstein bewegt. Man weiß ja, was die ganze Zeit rum und rund um Yakari passiert, mit irgendwie Haus wird, Auto vom Haus wird angezündet und Schüsse fallen und. Also das ist ja schon, das wäre ja sehr leichtsinnig, wenn man so sagt, ach, kommt da gerade vorbei und dann nehmen wir das schnell auf. So, das kannst du ja nicht bringen.
So. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass da eigentlich auch Polizei, also LKA oder was da ermittelt, sogar auch Hinweise jetzt bekommen haben mit dem Stream und da schon auch, weiß ich nicht, also hätte mir sogar vorstellen können, dass die sowas absagen sozusagen und sagen, das geht nicht, das zu machen, weil die ja auch die Ermittlungen kennen, was so abgeht.
Was würdest du sagen, wenn du dir die beiden in so einem Livestream vorstellst, wer so die besseren Karten hat? Weil für mich sind beide irgendwie so Rapper, die sehr, sehr stark polarisieren. Aber im Vergleich zu einem Manuelsen, wo man genau weiß, wie der ist, wie der sich ausdrücken kann, wie der in Konversationen ist und sowas, finde ich, ist es bei Kolja Goldstein und Yakari viel schwieriger zu sagen. Also dieser ganze Yakari gegen alle Beef war ja eigentlich nur auf Instagram. Und auch Kolja Goldstein ist, ja, den hört man manchmal, also schon häufiger sprechen, aber es ist auch nicht so der, ich gehe jetzt mit jedem in Livestream-Rapper irgendwie. Deswegen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, so, wer würde da, weil bei denen würde ich irgendwie nicht sehen, dass sie sich vertragen, wie bei Manuelsen und ABK. Und deswegen habe ich mich so gefragt, wer würde als, in Anführungszeichen, Sieger aus so einem Sprich-Klartext-Podcast mit Arafat rausgehen?
Ey, Yakari hat halt so ein bisschen das Problem, dass der halt so ein bisschen diesen Schemmschaden hat und deswegen halt sich so, glaube ich, mittlerweile sehr schwer artikulieren kann.
Okay, gar nicht und, so lustig, sorry, ich musste gerade, ich freue mich gerade, dass wir über News sprechen können.
So, okay. Ja, und Kolja macht dann aber halt so komische Moves, wie jetzt wieder passieren, so weißt du? Also jetzt ist ja das Ganze ins Wasser gefallen und Kolja hat gesagt, hier aus gesundheitlichen Gründen muss ich das leider heute Abend absagen, also hat gestern am Sonntag abgesagt. Und hat ein Bild gepostet, wie er im Krankenhaus liegt und da halt so angeschlossen ist und irgendwie auch so eine Sauerstoffmaske oder irgendwas hat so vorm Gesicht. Und hinten sieht man aber von der Infusion das Datum und das ist einfach der 10. Februar. Also das war mit auf dem Foto drauf. Also wo man sich dann fragt, so wie passt das denn jetzt zusammen? Das ist ja vor mittlerweile fast 2 Wochen. Und hinzu kommt, dass Kolja auch noch am Samstagabend, also einen Abend zuvor, einen Auftritt in Reutling hat. Das kann natürlich jetzt schon sein, man hat so eine Clubshow und am nächsten Tag wird man krank. Das kann natürlich schon passieren. Aber im Zusammenhang irgendwie mit dieser Instagram-Story, mit dem Foto, mit dem 10. Februar, wirkt es irgendwie so, als wäre das so eine Ausrede jetzt, halt nicht zu kommen und da an den Tisch zu gehen, um das zu klären.
Ich finde, also einerseits ist witzig, dass ja eigentlich genau das Gleiche, nur umgekehrt auch vor ein paar Wochen passiert ist, wo Yakari aus Berlin so ein Video gepostet hatte und so das so dargestellt hätte, als ob irgendwie Kolja Goldstein ihm ein Polizeiauto hingeschickt hätte und man dann aber auch gesehen hat, dass es in dem Video geschneit hatte, aber an dem Tag in Berlin gar kein Schnee lag oder sowas, was ja fast das gleiche Ding ist, nur umgekehrt. Stimmt. Aber ich finde, das, was du gerade erzählt hast, ist eigentlich genau, was meine Frage von eben auch beantwortet, weil also wenn man so überlegt, okay, hat Kolja Goldstein das vielleicht gemacht, um das so, um da nicht auftauchen zu müssen oder so, er hat eigentlich mehr zu verlieren.
Ja.
Yakari ist so ein bisschen verrückt und egal was passiert, wenn Yakari als in Anführungszeichen Verlierer rausgeht, hat er nicht viel verloren. Wenn Kolja Goldstein, wenn bei ihm irgendwie dieses ich bin der Mafia-Pate-Image bröckelt oder so, dann hat er was zu verlieren. Darauf ist sein Image aufgebaut.
Ja. Ja, stimmt. Bei Yakari geht's eigentlich nur nach vorne und wenn Kolja aber Schwächen zeigt, hat er halt verloren.
Ja.
Ja, hast recht. Aber gut, schauen wir mal, ob das noch irgendwann nachgeholt wird. Ich glaub's nicht. Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass da beide Parteien so an einem Frieden interessiert sind. Das ist, glaube ich, auch das Problem.
Ja.
Also ich glaube, beide juckt es jetzt nicht. Es geht halt so weiter. Klar, man würde gern so einen Waffenstillstand haben, aber eigentlich Yakari juckt es, glaube ich, nicht. Der macht gerne seine Instagram-Stories, wo der irgendwie stichelt.
Ja.
Aber vielleicht ganz kurz, was bei Haftbefehl gerade für News passieren. Und zwar hat Haftbefehl jetzt öffentlich drüber gesprochen, was letztes Jahr nach der Doku bei ihm passiert ist. Also wir sprechen jetzt von, nachdem die Dreharbeiten zur Netflix-Doku beendet wurden. Jetzt nicht, wann die rausgekommen ist und was danach passiert, sondern wirklich Ende 2024 wurde die Doku beendet. Er war in Istanbul, war dort eben in der Klinik, das hat man ja auch gesehen, dann hat er seine Interviews gegeben und dann waren die Dreharbeiten für die Netflix-Doku beendet und danach ist Haftbefehl anscheinend rückfällig geworden, hat Kokain, Cannabis, Alkohol konsumiert, ihm war alles scheißegal, er ist rückfällig geworden, sehr ungesundes Leben wieder, er hatte anscheinend auch schon eine Nasen-OP davor, seine Nase ist irgendwie wieder eingefallen. Und dann kam auch noch der Tod von Khatar Anfang Mai und danach ist Haftbefehl wohl ins Koma gefallen und zwar für 8 Wochen, also eine richtig, richtig lange Zeit.
Krass.
Und das ist genau das, worüber wir ja letztes Jahr auch gesprochen haben. Animus hatte ja sowas in seinem Podcast geleakt und hatte das dann aber zurückgenommen. Und tatsächlich lag Haftbefehl zu dem Zeitpunkt wirklich mehrere Wochen im Koma und nachdem er wieder aufgewacht ist, hat er dann einen Entzug in Villingen-Schwenningen gemacht, das ist so in der Nähe von Stuttgart, also da, wo er eben auch wohnt in der Nähe und konnte seitdem wohl clean bleiben und sagt jetzt in seinem Podcast, also da hat er drüber gesprochen, im Podcast mit seiner Frau, da hat er gesagt, dass es danach dann so richtig Klick gemacht hat und ja, jetzt hat man ja so in den letzten Wochen, Monaten wieder viel von ihm verfolgen können. Eben, dann ist die Netflix-Doku rausgekommen. Da hatte er ja auch schon bei der Premiere sowas gesagt wie, ja, ich bin mehrmals, zweimal ins Koma gefallen. Das hatte dann schon uns ja auch hellhörig gemacht, wo wir gedacht haben, ja, okay, vielleicht war wirklich was dran an dieser Animus-Geschichte, an dem Animus-Leak letztes Jahr. Aber 8 Wochen ist heftig. Also ich bin kein Arzt, aber so kann das nicht so sein, dass wenn man so lange im Koma ist, dass man danach aufwacht und verlernt hat zu laufen und zu reden und so.
Krass, also gut, ich meine, man weiß ja jetzt, heute geht's ihm ja in Anführungszeichen gut, also der macht ja seinen Podcast und alles und sowas, ne, aber 8 Wochen ist ja crazy, vor allem, ich dachte mir auch immer so ein bisschen, also wir haben ja schon vor ein paar Wochen, Monaten irgendwie herausgefunden, dass das, was Animus da gesagt hatte, möglicherweise gestimmt hatte, weil Haftbefehl es dann bei der Premiere so mäßig bestätigt hatte und so weiter. Aber ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der so 1,5 Tage im Koma lag oder so und dann wieder rausgegangen ist. Und selbst so eine Info kann ich mir vorstellen, dass sie halt irgendwie durchsickert bei jemand, der so berühmt ist wie Haftbefehl. Aber dass nicht mehr durchgesickert ist, wenn jemand wie Haftbefehl 8 Wochen lang im Koma liegt. Also wie viele Leute interagieren denn mit Haftbefehl in so, weißt du, so geschäftlich,
ja,
und weiß ich was und sowas.
Ja.
Total crazy, dass eigentlich nur Animus irgendwas dazu gedroppt hatte und sonst auch nicht irgendwie jemand Zweites noch dann das bestätigt hatte, sondern das so schnell wieder weg war.
Aber okay, absolut. Also auch so im Sinne von, es hätte ja passieren können, Animus liegt es in seinem Podcast und einer von Haftbefehls Umfeld platzt daraufhin auf Animus und sagt so, ey, warum verrät, also öffentlich und so, warum verrätst du das und unfassbar, macht so Statement und dadurch wird so diese Gerüchteküche losgetreten. Es war ja wirklich so, Animus veröffentlicht es in seinem Podcast und einen Tag später wird es wieder offline genommen und niemand redet wieder darüber. Und erst als die Doku kam und angekündigt wurde, hat man so gecheckt, ah, Haftbefehl ging es wirklich schlecht. Aber man hat gar nicht mehr dieses so krass so Zusammenhänge gezogen, weil das schon wieder vergessen war. Und diese Doku kam dann doch sehr überraschend, wie schlimm es Haftbefehl wirklich ging. Und hätte das davor ja auch die Runde gemacht, so, das hätte ja auch so Haftbefehls, das hätte auch das Momentum von der Doku dann später auch völlig kaputt gemacht, so, ne?
Ja. Alter, wie absurd wirklich, das muss ich, also 8 Wochen, ich check's immer noch nicht. Also das ist ja wirklich so, Digga, du bist so 2 Monate nicht am Leben. Was zur Hölle?
Also ja, wie schlimm das auch für die Family sein muss. Also so, das, da muss ja eigentlich die Hoffnung auch schon so, da gibst du ja, da fängst du an, so auch Hoffnung ein bisschen aufzugeben. So, weil das nicht halt nur so ein Tag ist oder so, 1,5 Tage. Ich weiß nicht, wie lange das beim ersten Mal war, aber ich glaube nicht so lang.
Werbung.
Unser Partner Rockstar Energy hat jetzt im Januar eine ganz neue Sorte rausgebracht und zwar Blood Orange Zero Sugar und es schmeckt unfassbar lecker, also die Geschmacksrichtung Blutorange und das Ganze ohne Zucker, natürlich wie man es kennt von Rockstar in der 500 Milliliter Dose und wenn man mal so im Supermarktregal schaut, dann gibt es kaum bis keine Getränke, die diese Geschmacksrichtung haben. Deswegen Props an Rockstar, die haben sich damit wirklich was richtig Besonderes einfallen lassen.
Ja, und weil du gerade schon vom Supermarktregal sprichst, ihr solltet mal die Augen offen halten, denn Rockstar Energy hat jetzt eine ganz besondere Aktion für alle Musikfans, die Fühls-Komplett-Aktion. Hast du Musik im Blut? Und ich denke, wenn unsere Community eine Sache vereint, dann, dass wir alle Deutschrap lieben und hören und deshalb auch Musik im Blut haben. Und zwar könnt ihr beim Kauf von einem Rockstar Energy Blood Orange eine JBL Flip 6 Box gewinnen. Das sind diese ganz großen, tragbaren JBL-Bluetooth-Boxen mit ordentlich Bass, aber trotzdem perfekt zum Mitnehmen.
Yes, also wenn ihr bei der nächsten Hausparty flexen wollt oder für die Festivalsaison, die ja auch bald wieder losgeht, noch eine stabile Box braucht, dann solltet ihr euch eine von den 200 Boxen sichern. Die kommen übrigens auch in einem speziellen Rockstar-Design, sind also richtige Sammlerstücke. Aber jetzt zur Frage der Fragen, wie könnt ihr diese Boxen gewinnen? Das Mitmachen ist super einfach. Achtet einfach beim Kauf darauf, dass ihr eine dieser knallorangenen Dosen bekommt. Das sind nämlich die Blood Orange. Ihr müsst schauen, dass es sich um eine Aktionsdose handelt mit einer goldenen Lasche. Den Code darunter gebt ihr einfach online ein und mit etwas Glück gehört euch die JBL-Box. Den Link zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Werbung Ende.
Also, wir haben es schon angekündigt, was bei Haftbefehl gerade noch für News passieren. Dort habe ich nur mitbekommen, es wurde eingebrochen vor nicht allzu langer Zeit.
Yes, genau. Am 12. Februar war das, zwischen 18 und 19 Uhr. Und zwar war das so, dass Nina mit dem Sohn Noah beim Friseur war. Und danach waren die irgendwie noch Döner holen. Und also Noah wollte noch einen Döner essen, sind sie da hingefahren. Und irgendwann hat sie dann eine Benachrichtigung bekommen von so einer Hundekamera irgendwie, also so eine Innenkamera in der Küche, die quasi auf dem Handy dir so eine Benachrichtigung schickt, wenn irgendwas vor der Kamera passiert. Und die ist angesprungen, man konnte aber noch nichts sehen. Und dann war sie so, hä, es ist niemand zu Hause. Dann hat sie sofort die Sachen gepackt, ist dahin gefahren und hat dann zu Hause ans Fenster geschlagen und hat dort dann 2 schwarze Gestalten gesehen. Sie hat auch berichtet, dass sie irgendwie nicht wirklich Angst hatte, sondern eher so Hass und Adrenalin, hat so heftig gegen das Fenster geklopft, dass sie sich auch irgendwie die Hand verstaucht hatte und so und hat dann daraufhin direkt die Polizei alarmiert und dann ist es zu einem richtigen Großeinsatz gekommen. Also die haben teilweise die Autobahn gesperrt, das Haus umstellt und sind sogar mit Hubschraubern gekommen. Aber krass. Trotzdem konnten die Täter entkommen. Man weiß immer noch nicht, wer es war. Die Polizeipräsidium Ludwigsburg bittet nach wie vor um Hinweise. Und anscheinend ist es aber auch was irgendwie in dieser Nachbarschaft schon häufiger passiert sein soll. Aber ja, es gibt keine genaue Summe, aber es wurde anscheinend Schmuck im Wert von mehreren Tausenden Euros
entwendet.
Heftig. Also mich hat es voll überrascht, dass halt so dieses Großaufgebot dann kam. Also auch mit den Hubschraubern, weil das ja schon nicht gewöhnlich ist für einen normalen Einbruch. Vor allem, jetzt hört sich's auch so an, wie als wäre da jetzt auch nicht so krass viel gestohlen worden. Und natürlich soll das jetzt nicht irgendwie das vermindern, wie schlimm so ein Einbruch ist für eine Familie, aber fand ich irgendwie heftig, dass da so viel Polizei dann daraufhin direkt losgetreten ist. Wir haben ja heute noch einen anderen Rapper dabei, bei dem das passiert ist. Samra, bei ihm wurde auch eingebrochen. Das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen her. Ich glaube, Samra hat danach so in seinem Haus, man kennt das eben auch so, er hat schon so, das ist eigentlich so eine Wohnung auch eher, glaube ich, aber halt so Zweige mit zwei Stockwerken, und er hatte das zum Beispiel schon bei so Hey Aaron im Format gezeigt, hat so eine Roomtour da gegeben, und auf jeden Fall wurde bei ihm auch eingebrochen. Er hat daraufhin auch so gezeigt, was so passiert ist, irgendwie Sachen wurden geklaut, Kleiderschrank, Einzimmer völlig verwüstet, und damals wurden so 30.000 für Hinweise, hat er dann so in seiner Story gesagt, so, wer ihm Hinweise liefert, bekommt 30.000 Euro. Und dann hat sich aber auch rausgestellt, dass das gar nicht so ein gezielter Einbruch bei Samra war, oder das weiß man nicht ganz genau, aber anscheinend war es halt so, dass auch viele Nachbarn ausgespäht wurden und anscheinend irgendwie so mit Kleber und Fäden an der Wohnungstür die Einbrecher gearbeitet haben, also schon relativ professionell. Also die wollten damit dann schauen, zu welcher Zeit die Bewohner da sind, im Sinne von so, die machen das an einem Freitag, und wenn es dann sonntags immer noch da ist, so, und die Fäden nicht gerissen sind, dann gehen die rein. Also schon sehr, sehr auf einem professionellen Level, und im Wohngebiet, wo Samra allgemein ist, so, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so eine gezielte Aktion gegen Samra und seine Familie.
Krass. Ja, aber wild. Oh mein Gott, das war vor 2 Wochen oder so, hatte meine Freundin berichtet, dass die das bei der auf der Arbeit besprochen haben, hier in Berlin irgendwie, dass das übel oft jetzt vorkommt, und auch wir haben dann so immer halt darauf geachtet, weil die, ne, wie du gesagt hast, die kleben den Faden irgendwie dahin, und wenn der dann immer noch da ist, dann weiß man, du warst halt nicht zu Hause seitdem. Aber krass, ich denke, ey, aber es kann halt so sein. Ich meine, es könnte, also man kann es ja nicht so hundertprozentig ausschließen. Aber trotzdem finde ich so krass, genau was du gerade gesagt hast mit diesem Hey Aaron. Genau das, worüber wir gesprochen haben seit der Jizzes-Doku, wo wir gesagt haben, man sieht doch, wo der wohnt. Man weiß ja ungefähr, welcher Stadtteil und wo der wohnt. Und das bringt mich jetzt auch wieder zu Haftbefehl zurück, auch da in der Doku. Also man weiß, dieser Ort, das ist nicht sowas wie so im Raum Frankfurt, sondern das ist so ein kleines, dorfmäßiger Ort, wo der halt wohnt. Wenn man sich da auskennt ein bisschen, kann man safe herausfinden, wo genau der wohnt. Und bei einem Rapper wie einem Haftbefehl oder einem Samra, da kann man davon ausgehen, dass da halt ein paar Uhren und sowas zu Hause liegen. Alleine in dem Video von Hey Aaron, wo sie die Roomtour bei Samra gemacht haben, da hatte der, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig dran, also der hatte mindestens 3 Uhren da, und das war sowas wie so eine Rolex Daytona. Also die ist so bei, keine Ahnung, 30.000 bis 50.000 Euro oder sowas, ja. Und du weißt halt, wenn du da reinkommst, da liegen diese Dinger 100%, nicht so vielleicht, nicht so, ah ja, da wohnt jemand, der reich aussieht, sondern wenn du weißt, dieser Rapper wohnt da, du weißt, du machst Schnapp, wenn du da reingehst. Also
ja.
Eigentlich würde es mich wundern, wenn nicht bald bei Jizzes eingebrochen wird. Real Talk. Also so, weißt du das?
Ja. Also ich habe gesehen, so als dieser Einbruch bei Samra war, hatte so Dunja auch was gepostet und hatte so gemeint, so ja, hier die Vorwürfe in den Kommentaren, die helfen gerade auch nicht weiter. Sie weiß, dass sie irgendwie so ein bisschen besser aufpassen muss, was sie so in der Story zeigt. Ich weiß nicht, was es da genau ging, konnte ich irgendwie nicht so rausfinden. Aber ich habe dann auch viel auf Social Media halt so in den Kommentaren gesehen, so von wegen, ja, das ist halt einfach voll kritisch, wenn man halt so ein Format hat, wie dann halt bei Hey Aaron, und dann halt so Sachen gezeigt werden. Das ist natürlich irgendwie schade für den Content, der durch sowas kreiert werden kann. Und irgendwie feiert man es ja auch, wenn man so diese Einblicke von den Rappern bekommt. Aber es ist halt unnormal gefährlich, weil für Leute, die das darauf abzielen, ist es halt so perfekt. So, die können sonst von außen nicht sehen, ob da jetzt eine reiche Person wohnt und da viel rumliegt oder ob da nichts drin rumliegt. Aber halt durch solche Sachen, das ist die einzige Möglichkeit, wie die das von außen sehr unproblematisch checken können.
Vor allem die Kombination Rapper und Influencerin ist halt auch so ein bisschen, also in Anführungszeichen, schwierig, weil die machen so eine Roomtour. Und sie postet halt so Daily Content, wo die gerade sind, also zum Beispiel im Urlaub oder sowas, dann kann man ja eins und eins zusammenzählen. Also du weißt halt so, wo ist die Wohnung, wie sieht die von innen aus, okay, die sind jetzt seit 3 Tagen, die hat gerade gepostet, dass die gerade essen sind in zum Beispiel Thailand oder so, weißt du, zack, let's
ja,
go.
Ja. Also. Ich meine, also Real Talk jetzt mal so Influencer, Person des öffentlichen Lebens mal beiseite genommen, sogar bei Privatpersonen wird da vorher gewarnt. Mhm.
Ja.
Dass man nicht posten sollte, dass man im Urlaub ist irgendwo. Also sei es damals auf Facebook oder jetzt in Instagram-Stories, so wenn man sein Profil öffentlich hat oder wer weiß, so, ne, keine Ahnung, wenn dir jemand irgendwie nicht wohlgesonnen ist. So, das kann schon auch gefährlich sein, vor allem wenn es ein wirklich anderes Ende der Welt ist und man davon ausgehen kann, okay, da wird die Person auch noch 2, 3, 4 Wochen vielleicht bleiben.
Ja.
Aber gut, wenn wir da dabei sind, anderes Ende der Welt, dort hält sich Samra nämlich aktuell auf in Thailand und es ist direkt der nächste Eklat passiert. Und zwar gibt es Berichte, dass Samra bei einer nächtlichen Polizeikontrolle auf der thailändischen Insel Phuket festgenommen wurde. Und es scheint so, als wäre Samra irgendwie, die waren da, ne, die sind da jetzt gerade seit ein paar Wochen, der ist zum Beispiel auch mit Noah dort und die nehmen viel Musik auf, sind da für Arbeit da und waren anscheinend in einem Club und dann auf dem Heimweg wurden die eben kontrolliert. Samra hat auch bestätigt gegenüber der Bild-Zeitung, dass diese Verkehrskontrolle stattgefunden hat. Aber was jetzt im Raum steht, ist, warum es überhaupt diese Verkehrskontrolle gab und wieso es auch zur Festnahme führte. Und der Bild liegt anscheinend ein offizielles Gerichts- und Polizeiprotokoll vor. Man findet da auch online Bilder von diesem Protokoll. Und aus dem geht hervor, dass Samra wohl mit Alprazolam erwischt wurde. Einen Wirkstoff, der besser bekannt ist unter dem Namen Xanax. Und laut dem Dokument wurden bei ihm 10 Tabletten zu je 0,5 Milligramm gefunden. Und 4,5 davon waren nicht mehr in der Packung. Also alles schon sehr detailliert. Das Protokoll hat auch die Unterschrift von Hüseyin Akuşe, also der bürgerliche Name von Samra. Und ja, so viel zu dem, was die Bild darüber berichtet aktuell.
Was ich mich da frage, also Xanax ist natürlich so eine Rapper-Droge und kennt ihr ja von was weiß ich, Tilo oder ich weiß nicht, wer mir da so alles jetzt in den Kopf kommt mit so Xanax. Aber es ist ja eigentlich ein Medikament für Angst- und Panikattacken. Also, und Samra spricht ja offen über seine Depressionen. Und es kann auch sein, dass es halt das Medikament ist, was er verwendet. Also, weißt du,
stimmt,
wenn du halt
dass es ihm einfach verschrieben ist, sozusagen.
Genau, wenn du halt Xanax nimmst, dann nimmst du das halt auch, wenn du im Urlaub bist. Vielleicht vor allem, wenn du irgendwie fliegst. Vielleicht hat er noch ein bisschen Flugangst oder was weiß ich was, ja. Also es wäre mir jetzt ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man jetzt einfach sagt, oh, Samra rückfällig geworden auf dem Weg von der Party, ne, vom Club nach Hause und mit Xanax erwischt. Und, also,
Das ist jetzt nicht so, wie wenn der mit Kokain oder so erwischt worden wäre. So. Also,
genau.
Weil das ist ja nicht sowas, was du einfach so verschrieben bekommst.
Ja.
Stimmt. Finde ich auch, dass es so ein bisschen hart ist, wie sehr jetzt schon in eine Richtung gedacht wurde, dafür, dass man noch nichts gehört hat. Also Samra hatte einmal danach ein Bild von ihm und Nu51 gepostet. Nu ist der Manager von Jazik und da hat Samra die Worte dazu geschrieben, danke für alles, Bruder. Also es hört sich irgendwie so an, als hätte Nu ihm vielleicht da geholfen bei dieser Gelegenheit. So im Sinne von, ey, der ist irgendwie da vorbeigekommen, als der auf der Wache war und hat irgendwie dafür gesorgt, dass der rauskommt. Und jetzt ist es so, dass man seit mehreren Tagen weder was von Samra noch von Dünya gesehen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen Taktik ist, weil die haben ja ihren YouTube-Channel und das dann jetzt in den nächsten Tagen irgendwann so, wenn Samra wieder in Deutschland ist, so gemeinsames YouTube-Statement-Video kommt, wo die dann darüber halt sprechen, was so passiert ist, weil es natürlich schon interessant ist jetzt, wo diese ganzen Protokolle und so aufgetaucht sind.
True, ja.
Die deutsche Botschaft hat tatsächlich diesen Vorfall anscheinend auf Anfrage von der Zeitung auch bestätigt, also dass da was war. Aber ja, wie gesagt, es kann halt sein, dass es einfach andere Hintergründe hatte. Kapi hat sich auch in einem Livestream dazu geäußert und er meinte, er könnte sich es auch vorstellen, dass Samra halt besoffen war und irgendwie frech zu den Beamten war und die ihm dann irgendwas untergeschmuggelt haben, damit man ihn dann so erpressen kann, so im Sinne von so, ja, okay, zahl mal jetzt so und so viel. Also Kapi meinte halt so von wegen, ja, das ist halt Thailand so, da geht auch viel mit Geld und so. Das hat Kapi so reingeworfen.
Ja, wobei die Aussage von Kapi gibt mir schon fast so Simon Desio und Apo Red Vibes, dass so Kapi so irgendwas jetzt schon so sagen will, um so vermeintlich Samra zu schützen, aber da ist, glaube ich, gar nichts. Also vielleicht ist gar nichts da dran. Weißt du? Also, wir werden wahrscheinlich mehr erfahren in den nächsten Tagen. Aber auch bei unserer nächsten Rapperin geht es um, ja, im weitesten Sinne irgendwie Einfluss von Drogen, in dem Fall aber Alkohol, und das am Steuer. Und zwar geht es um Katja Krasavice. Und diese wurde im Mai 2025, kam sie in der Polizeikontrolle, als sie nachts mit ihrem Auto durch Leipzig gefahren ist, wurde dort gestoppt. Zunächst wurden 1,1 Promille festgestellt, aber dann später hat dann das finale Ergebnis gegeben, dass sie mit 1,28 Promille da durch Leipzig gebrettert ist. Ihr Führerschein wurde sofort eingezogen. Und was dann aber noch so brisant war, war, dass sie am nächsten Tag, ist sie auf TikTok live gegangen, beziehungsweise noch in der gleichen Nacht, hat so ein bisschen von diesem Vorfall berichtet, und darüber hatten wir auch schon mal im Podcast gesprochen, wo sie einerseits so direkt so eingestanden hat, ja, sie war irgendwie mit einer Freundin, sie hatte da ein, zwei Drinks, also gar nicht so viel, man sollte auf keinen Fall am Steuer trinken, sie bereut es auch und alles. Aber das war dann auch diese Geschichte, die sich im Nachhinein so ganz wild entwickelt hatte, dass sie meinte, da war dann ein Polizist, der irgendwie nach ihrer Nummer gefragt hatte und sie dann kontaktiert haben soll nach diesem Vorfall und quasi so seine Beamtenmacht ausgenutzt hat. Und diese Geschichte ist ja dann nochmal ganz weit abgezweigt, darüber wollen wir jetzt gar nicht so viel sprechen, aber wo es dann zu Hausdurchsuchen kam, bei ihrer Mutter, bei Leuten aus ihrem Umfeld und so weiter, weil die Polizei halt das Gefühl hatte, und das ist bis jetzt noch nicht final entschieden, dass da dass diese Geschichte halt nicht stimmt, dass sie das so ein bisschen erfunden hatte, um vielleicht ihr Image in der Öffentlichkeit zu verbessern, und dass man jetzt nicht sagt, ah ja, hier, die fährt ja betrunken rum, oder vielleicht auch, um sich ein bisschen aus der Sache rausziehen zu können und die Strafe zu mindern, wer weiß, auf jeden Fall war halt diese Geschichte, die ist
also
ja dann...
Also mit dieser Sprachnachricht, so diese Sprachnachricht, die sie bekommen hat und so, da wurde dann gesagt, okay, die war gar nicht von einem Beamten wahrscheinlich.
Genau, weil das irgendwie ein Beamter war aus einem bestimmten Dezernat, der so einen Dialekt hatte, wie aber keiner bei denen spricht, und dadurch ist dann die Polizei, hat eben gesagt, Moment mal, das kann irgendwie nicht so ganz sein, und hat dann da eben weiter recherchiert. Und ja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die daraus abgezweigt ist. Was jetzt passiert ist, das Gericht hatte dann einen Strafbefehl erlassen, Ende Oktober 2025 war das, und hat sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 160.000 Euro und Führerscheinsperre von 10 Monaten verurteilt. Sie hatte dann direkt Einspruch eingelegt, und jetzt am 18. Februar diesen Jahres hat sie diesen Einspruch teilweise zurückgezogen. Das bedeutet, dass sie dadurch jetzt rechtskräftig verurteilt wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Das, was noch nicht so ganz final entschieden wurde, ist so die Höhe der Tagessätze, denn die Strafe 160 Euro kommt einem natürlich sehr viel vor, wenn man jetzt überlegt, dass man irgendwie, das jetzt ein Otto-Normalverbraucher sind ja 160.000 Euro Summe, die man jetzt vielleicht nicht einfach so zahlen kann. Und der Grund dafür ist, dass solche Strafen ja immer an dem Einkommen gemessen werden. Also wenn man dann zum Beispiel so einen Tagessatz bekommt als Strafe, dann wird eben geguckt, okay, was ist zum Beispiel dein monatliches Einkommen, und das dann runtergebrochen. Und bei dieser Strafe, die sie jetzt dafür erhalten hat, diese 160.000 Euro, das entspricht 50 Tagessätzen a 3.200 Euro. Also das wäre quasi ihr Einkommen, also ihr monatliches Einkommen wären dadurch rund 96.000 Euro. Also wenn wir kurz aufrunden, kann man davon ausgehen, dass Katja nach dieser Strafe knapp 100.000 Euro pro Monat zur Verfügung hat und deswegen diese Strafe auch so hoch ist. Allerdings hat sie jetzt, also das ist so eine richterliche Schätzung, das ist nicht offiziell bestätigt, und deswegen hat Katja jetzt einen Einkommensnachweis vorgelegt, der anscheinend niedriger liegen soll, und deswegen ist dieser Teil von der Verurteilung noch nicht ganz final geklärt, wie hoch jetzt diese Tagessatzhöhe ist. Das wird noch überprüft. Verurteilt ist sie, nur die exakte Höhe steht noch nicht final fest.
Ja, heftig. Also wenn man sich so vorstellt, 160.000 Euro zu blechen, sind ja einfach Unsummen. Aber mal schauen, wie die Geschichte weitergeht. Bei Katja ist es eh gerade alles sehr turbulent. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten schon sehr viel darüber berichtet. Katja und Drilon, das wurde dann doch irgendwie geleakt, öffentlich. Dann haben sie auch selbst was dazu gepostet, weil eigentlich dachte man ja immer, okay, das ist einfach der Manager und okay, die sind jetzt irgendwie seit 7 Jahren in einer Beziehung. Dann hat Katja aber auch immer wieder davon gesprochen, hier mein Ex-Freund und ja, der manipuliert mich und immer wieder so Vorwürfe und man wusste nie ganz genau, was ist, weil halt so in der einen Woche kamen solche Storys und in der anderen Woche waren die wieder zusammen reisen und unterwegs so. Mhm. Und dann gab es schon vor einigen Tagen, so rund um Valentinstag, glaube ich, war das, kam dann eine Story, sei einfach dankbar, dass ich immer nur durch die Blume rede, sonst würdest du erstens noch deinen anderen Künstler verlieren und zweitens dein aufgesetztes falsches Gesicht. Ich entferne mich von diesem Menschen und allen Menschen, die zu diesem negativen Kreis gehören. So, das hat Katja, wie gesagt, rund um Valentinstag über vermutlich Drilon gepostet und mit anderen Künstler meint sie wohl Kapi. Und dann kam jetzt nochmal eine Instagram-Fragerunde, wo jemand gefragt hat, wie geht's dir nach dem ganzen Mist? Und sie geantwortet hat, mit mir geht es überraschend gut, aber das liegt auch an der Liebe von meiner Familie, meinen Freunden und von euch. Ich muss noch vieles realisieren und verarbeiten. Es passiert so viel und gleichzeitig steht auf einmal alles still. Das ist sehr anders für mich, aber ich lebe für diese Challenges. Genau die haben mich zum Star gemacht. Trotzdem weiß ich, dass ich viel Lebenszeit wegen einem Menschen verloren habe, der meinem Vater ähnelt. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich damit in der Öffentlichkeit umgehen werde. Aber ich bin die Tochter meiner Mutter und deshalb weiß ich, dass jeder im Leben alles zurückbekommt und natürlich helfe ich mit ein paar Tritten meiner Louboutins auch ein bisschen nach, das Karma zu beschleunigen. Ich muss jetzt nur mein Business neu regulieren und strukturieren und deshalb wird das Album auch leider nochmal verschoben werden müssen. Sorry Leute, aber starke, reiche, selbstbewusste Frau zu sein, zieht oft Blutsauger an. Wie gesagt, Müll rausbringen, sauber machen, renovieren. Also, das war Katjas vielleicht finales Statement. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, dass sie auch eine Story gepostet hat, dass sie jetzt einen neuen Fahrer sucht und den so ein bisschen beschrieben hat, wie der sein muss. Irgendwie so über 1,90, einfach für den Flex zum Beispiel. Aber ja, so viel von der Front bei Katja mit hoher Strafe wegen Alkoholkonsum am Steuer, jetzt Trennung von Drilon. Wird man auch mal sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht mit dieser Sprachmemo, vor allem wenn jetzt Katja und Drilon nicht mehr in einem Team spielen.
Das ist irgendwie die eine Sache. Das andere, also ich stelle es mir auch sehr herausfordernd vor, muss ich sagen, wenn man mit dem eigenen Manager eine Beziehung hatte und keine Ahnung, dann war dein Business ja sicherlich auch darauf ausgelegt, dass man irgendwie 24/7 so mäßig Business gemacht hat, aus jedem Abendessen und jedem, was weiß ich, Schwimmbadbesuch oder so, ist dann direkt Content entstanden oder so. Keine Ahnung, wie man sowas dann umgeht. Frag mich auch, ob Katja und Kapi dann noch weiterhin irgendwas zu tun, miteinander zu tun haben werden, weil Drilon ja der Manager von beiden war. Also grundsätzlich schwierig, finde ich, wenn man wirklich so in so einer Abhängigkeitsbeziehung businessseitig ist mit jemandem, mit dem man dann auch privat zusammen ist. Also ja, das war jetzt nicht so ein normales Business, wo man sagt so, ja, 50-50 und der eine macht Finanzen und der andere macht Vertrieb oder so, sondern das war ja so irgendwie schon halt diese Managerbeziehung. Also
stelle ich mir unfassbar schwer vor mit so einer Trennung, weil das ja eh schon auf emotionaler Ebene schwierig ist. Ja. Und genauso ist schon eine Business-Trennung schwierig, wie bei Bushido und Arafat zum Beispiel. Und wenn du dann beides gleichzeitig hast und dann wahrscheinlich noch verworrener bist mit allem, was du zusammen aufgebaut hast, keine Ahnung, wenn die zusammen eine GmbH oder so haben, also boah, wer weiß, was uns da erwartet. Aber hoffen wir, dass das gut ausgeht. Und kommen jetzt zu einem Thema, was in den letzten Tagen sehr auf Social Media viral geht und einer Person, die halt jetzt kein Deutschrapper ist, überhaupt nicht, aber eine Person ist, die von vielen Deutschrappern regelrecht verehrt wird, kann man fast schon sagen. Ich habe mal geschaut, irgendwie, wenn du auf Instagram schaust, also von uns 90 Leute, denen wir folgen, folgen auch Xavier Naidoo. Und wir folgen ja mit unserem Deutschrap Plus Account hauptsächlich eben Deutschrappern. Mhm. Also man kann schon sagen, dass halb Deutschrap an den Lippen dieses Mannes hängt, der ja auch zugegebenermaßen eine krasse Legacy hat, wenn man auf seine Musik schaut und einfach ein begnadeter Sänger ist. Aber was er sonst so treibt, vor allem in den letzten 5 bis 10 Jahren, ist dann schon sehr fraglich.
Werbung.
Wir haben ja neulich eine Umfrage bei Instagram gemacht und ich muss sagen, ich bin ein bisschen geschockt. 38% von euch haben geantwortet, dass sie für ihre Kreditkarte bezahlen müssen. Ganz ehrlich, Leute, das sind 2026 einfach unnötige Fixkosten. Das ist ja wie Geld aus dem Fenster zu werfen. Viele zahlen dafür 30 Euro, 60 oder sogar 100 Euro im Jahr nur für die Karte im Geldbeutel.
Ja, und genau da setzen wir mit unserem Partner der Advancia Bank an. Die haben ja die gebührenfreie Mastercard Gold und die kostet euch nämlich genau 0 Euro Jahresgebühr. Und zwar dauerhaft, nicht nur im ersten Jahr. Aber das gebührenfrei bezieht sich nicht nur auf die Jahresgebühr, es gibt noch viele weitere Vorteile. 0 Euro Bargeldgebühren weltweit, also wenn ihr etwas am Automaten abheben wollt. Und außerdem zahlt ihr auch keine Gebühren, wenn ihr mit der Karte im Ausland bezahlt. Wer also zu den 38% gehört, sollte heute echt mal den Cut machen. Ihr müsst dafür nicht mal euer Konto wechseln. Ihr verknüpft die Mastercard einfach mit eurem bestehenden Girokonto.
Yes, genau. Und das Ganze dauert keine 5 Minuten und geht ganz fix online. Also Daten eingeben, ihr müsst euch kurz online ausweisen, dafür müsst ihr nicht mal einen Videocall machen und digital unterschreiben. Und als Belohnung haben wir für alle Neukunden sogar einen 50€ Welcome-Bonus.
Yes, und die einzige Bedingung für den Welcome-Bonus, ihr müsst die gebührenfreie Mastercard Gold über unseren Link in den Shownotes beantragen und im Folgemonat mindestens einmal nutzen. Dann kriegt ihr die 50€ einfach gutgeschrieben. Also, hört auf, Gebühren zu zahlen und holt euch lieber 50€ Startguthaben bei der Advancia Bank.
Werbung Ende.
Um da mal reinzustarten, wir brauchen jetzt nicht anzufangen, was da rund um den Epstein-Files alles so passiert ist. Die wurden ja geleakt vor irgendwie 2 Wochen oder vor 3 Wochen. Und dadurch gab es natürlich zu Recht auch einen großen Aufruhr, weil man sich natürlich fragt, wie kann sowas eigentlich sein? Und es ist natürlich auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man das Gefühl hat, diese ganzen Personen, die da involviert sind, werden auch gar nicht dafür belangt. Jetzt ist es aber so, dass letzte Woche in Berlin eine Demo war von der Initiative Justice for Survivors, eine Gruppe von Überlebenden von Kindesmissbrauch und Pädokriminalität. Und die hatten eine Demo organisiert. Und das war eine kleine Demonstration vorm Kanzleramt in Berlin, um im Zuge dieser veröffentlichten Epstein-Dokumente für besseren Opferschutz und mehr Gehör der Betroffenen zu kämpfen. Also eine gute Sache. Und dann ist irgendwie Xavier Naidoo da aufgetaucht. So wie ich gehört habe, auch erst, oder so wie ich gelesen habe, auch erst nachdem die Demo eigentlich beendet war. Aber irgendwie wurde das dann sehr in Korrelation gesehen. Und diese Demo-Organisatoren haben auch danach gesagt, ey, die haben eigentlich gar nichts damit zu tun. Also die haben einfach ihre Demo gemacht und das ist ja auch völlig legitim und das ist ja auch für eine gute Sache, warum die demonstriert haben. So. Und dann war diese Demo vorbei und Xavier Naidoo ist da aufgetaucht und dementsprechend irgendwie auch noch relativ viel Presse vor Ort. Und dann stand er da eben vorm Kanzleramt und wollte irgendwie mit Friedrich Merz oder Lars Klingbeil sprechen. Polizisten waren dann natürlich auch vor Ort, die dann auch mit ihm sachlich da diskutiert haben. Aber er hat halt auch völlig wilde Sachen da rausgehauen. Aussagen, das sind Teufel, Dämonen, Kinderfresser, das sind keine Menschen. Unwissentlich haben wir bestimmt alle schon einen Menschen gefressen. Dann hat er gesagt, dass die Chips-Firma Lay's ihre Produkte mit embryonalen Gewürzmitteln versehen.
Alter.
Es sind wilde Aussagen. Also auch, wo man schon beim Zuschauen so denkt, was redet der Mann da? Davon geredet irgendwie, denen ist das Allerwichtigste, dass wir alle Kannibalen werden mit ihm zusammen, damit wir alle in die Hölle runterfahren. Also so, das sind wirklich so Zitate, was der da gedroppt hat in den Ausschnitten, die man jetzt auf Social Media so gesehen hat. Und es fängt ja schon da an, dass man, um überhaupt dem, was Xavier Naidoo sagt, Glauben schenken zu können, müsste man ja erstmal daran glauben, dass es sowas wie Himmel und Hölle gibt. Und dann haut der da halt einfach Sachen raus, wofür es keinerlei Belege gibt, wie dass wir alle schon mal Menschenfleisch gegessen hätten.
Ich fand das auch so wild. Also du hattest mir von diesem Video erzählt. So, dann habe ich mir das angeguckt und ich wusste noch nicht so genau, was passiert. Und habe dann so gesehen, wie er darauf zuläuft, so auf dieses Tor von dem, ne, hier, was weiß ich, Kanzleramt und sowas. Dann hat der normal mit diesem Polizisten gesprochen. So von wegen so, ja, er will halt irgendwie hier Friedrich Merz sprechen und so. Und meine letzten so Punkte, wo ich Xavier Naidoo miterlebt habe, waren auch Real Talk, dieses, wo er sich entschuldigt hat und meinte, er war auf so einem falschen Weg und bla bla. Und deswegen wusste ich gar nicht, auf welchem Film der jetzt gerade ist. Und dann redet er so aufgeregt mit dem Typen, ja, ich will jetzt mit dem sprechen und so. Und bis dahin war alles noch so in Anführungszeichen normal. Und dann droppt er auf einmal so aus dem Nichts so dieses wissen Sie eigentlich, dass die unsere Kinder essen? Und ich war so, wow, wo kommt das denn jetzt her, ja? Und dann ging das halt so komplett los mit diesen embryonalen Gewürzmitteln. Das ist so, also komplett so crazy. Ach, das ist halt so wild einfach gerade, weil du diese Epstein-Geschichte hast und man hat halt natürlich jetzt dieses, okay, da ist diese Elite da oben, die irgendwie teilweise in ganz schlimme Sachen verwickelt ist und so. Und das muss aufgearbeitet werden. Aber trotzdem ist das, man sagt, dass auf Lay's Chips embryonale Gewürzmittel von Kannibalen sind, schon nochmal eine andere Kiste. Und man muss halt irgendwie differenzieren können zwischen diesen beiden Sachen.
Ja.
Und das, was ich auf Social Media gesehen habe, hat mich dann aber schon krass gekillt. Also ich habe von den von dir erwähnten 90 Accounts, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, viele gesehen, die selbst dann noch so pro Naidu-Aussagen waren, sozusagen, so wegen so, hey, ihr seht's doch alle gerade, was hier mit Epstein abgeht und Naidu hat recht und sowas, wo ich auch war, okay, krass, dass dann das jetzt in ein Ding gesteckt wird, also dass so, ja, so viele dann so beidem recht geben einfach.
Ja.
Das finde ich schon ein wilder Stretch irgendwie.
Ja, safe. Weil ich habe das auch zum Beispiel von Oleg Sesch gesehen, dass der irgendwo kommentiert hatte, auch bei diesen Aufnahmen von dem Kanzleramt, aber er auf diesem Film war auch so, endlich sagt's mal einer, statt irgendwie dagegen zu sein. Vor Wochen, also muss man auch ehrlicherweise sagen, bevor jetzt das Ganze so passiert ist, gab es ja irgendwie so Stimmen, man müsste sich bei Xavier Naidoo entschuldigen. Das waren so massiv Manuelsen, Gazi 47, der Asiate. Und keine Ahnung, wir wissen es auch, vor ein paar Monaten hat Kontra K Xavier Naidoo auf die Bühne geholt. Flair hat jetzt auch irgendwie bei seiner neuen Podcast-Folge hat er Xavier Naidoo auf dem Thumbnail drauf und auch so von wegen geil, dass da einer ist, der da die Eier hat und da hingeht. Und also ich verstehe überhaupt nicht, was das eine direkt mit dem anderen zu tun haben soll. Also im Sinne von so, was hat Xavier Naidoo jetzt mit Epstein direkt zu tun? Xavier Naidoo wurde vor 5 Jahren zur Corona-Zeit, vor 6 Jahren, wurde der nicht gecancelt, weil der nur über Epstein gesprochen hat. Epstein wurde schon 2019, ist Epstein schon verstorben. Und da weiß man ja nicht ganz genau, was da wirklich passiert ist. Das heißt, diese gesamte, Xavier Naidoo hat ja nicht irgendwie die Epstein-Files irgendwie entdeckt und gesagt, so ey, da ist eine Elite oder so. Sondern das waren schon einfach Prozesse, die da auch am Laufen waren gegen Epstein. Und da gab es schon Druck und deswegen diese ganzen Sachen passieren ja unabhängig von dem Xavier Naidoo. Und Xavier Naidoo hat, warum der überhaupt gecancelt wurde, war, weil der dieses QAnon-Kinderblut-Verschwörung aufgegriffen hat, wofür es halt bis heute keine Beweise gibt. Es gibt halt eine Elite, die richtig schlimme Dinge mit Kindern gemacht haben, aber von diesen ganzen Kinderblut trinken, um jünger zu werden, dafür gibt es einfach keine Beweise und genauso nichts für irgendwelchen Kannibalismus. Und Xavier Naidoo wurde nicht nur wegen diesen QAnon-Geschichten gecancelt, sondern weil der halt auch in seiner Telegram-Gruppe, da gibt es einen Artikel vom Tagesspiegel, der so zusammengefasst hat, irgendwie lauter Zitate, was der in seiner Telegram-Gruppe geschrieben hat und fabriziert hat damals vor Jahren. Und das war halt sowas wie von wegen, die Juden würden die Welt regieren und ganz viele antisemitische Behauptungen und halt einfach, dieser Beitrag ist zu lang, das würde jetzt zu tief gehen, aber er ist endlos lang, weil Xavier Naidoo halt rumgeschwurbelt hat. Und was er jetzt tut, ist wieder Schwurbelei, weil es wieder keine Belege für das Ganze gibt. Und ich meine, er macht die Diskussion gerade darum eher kaputt. Also die Diskussion, wie schlimm diese Epstein-Files sind, weil er jetzt so eine Demo instrumentalisiert und der Fokus jetzt plötzlich auf Xavier Naidoo und Kannibalismus gelegt wird, statt auf die wichtigen Themen, nämlich wie schlimm ist es, dass da Kinder vergewaltigt und missbraucht wurden.
100%. Weil, also ich finde es gut, also du hast es gerade auch angesprochen, ich hatte mir so ein paar Punkte rausgeschrieben aus dieser Telegram-Gruppe, weil das so absurd war, also dass der irgendwie, der hatte geschrieben, dass zum Beispiel Zyklon B, dieses Gas, womit die Juden vergast wurden, damit könnte man gar keinen Menschen töten, also so indirekte Holocaust-Leugnung, wortwörtlich gesagt, dass alle hellhäutigen Juden Betrüger seien, er hat irgendwie Nazis als Linke hingestellt, CGI-Videos veröffentlicht, wo so Impfzentren bombardiert wurden. Und das ist, finde ich, so der gleiche Vibe auch wie dieses, alle Kannibalen wollen, dass alle Menschen auch Kannibalen werden, damit man zusammen in die Hölle geht. Das ist so, also warum ist es nicht so?
Ja.
Also ist nicht, wenn man, also wir machen jetzt absolutes dummes Gelaber, aber so, ja, wenn du Kannibale bist, ist doch Menschenfleisch nach wie vor eine rare Ressource. Die gibt es jetzt nicht in jedem Rewe zu kaufen. Ja. Wieso solltest du das so verteilen wollen? Oder, also das, weißt du, in dieser Schwurbelei macht diese Aussage gar keinen Sinn für mich. Also du kannst sagen, okay, gut, ich springe jetzt auf diesen Zug auf und ich sage, diese Eliten da oben, die in diesem ganzen Epstein-Ding drin sind, die sind auch noch Kannibalen, aber die, und die wollen, dass alle auch Kannibalen werden. So, warum? Dann hätten die doch nach der gleichen Analogie alle Bürger auf Epstein Island auch einladen sollen. Weißt du, das macht so, also ich weiß nicht, das ist so, oh Junge, ey, also das...
Es macht keinen Sinn. Keine Belege dafür. Aber ja, der Mann hat auf jeden Fall die Memes angekurbelt. Also, es ist zu wild, diese ganzen Lace-Memes. Oder weil jetzt ja wieder dieses Ganze, wie er damals hier, oh Gott, die Kinder, und dann in dem Video da weinen musste und so, da wurden jetzt teilweise wieder so Best-of-Memes gepostet. Mhm. Also für alle, die vielleicht wollten, dass wir ernsthaft darüber nur reden, die müssen jetzt abschalten und nicht den schwarzen Humor mitnehmen wollen. Aber ey, was da für Memes damals schon entstanden sind, ist wirklich zu krass. So irgendwie so ein Foto von so einer von so einem Restaurant, Kinderspezial, zwei Erwachsene essen, ein Kind gratis. Und dann sehen wir Naidu da drunter mit, oh Gott. Oder so ein Foto von so einer Zeitschrift, Babys essen. Das ist gesund, macht satt und glücklich. Oder www.krebskrankekinderessen.de.
Oh Gott. Oh Gott.
Also es ist wirklich bodenlos.
Ey, viel zu hart. Ich habe nur heute was auf LinkedIn auch gesehen, wo einer so eine animierte Werbekampagne gemacht hatte von Lays, wo man so, also der hatte ja, als er vor diesem Kanzleramt war, hatte der ja so seinen Say When I Do Fit mit dieser Kappe und dieser Sonnenbrille an, ja. Also so, das ist ja so ein sehr ikonisches Outfit für ihn, wo die dann auch so, also die Kampagne so schwurbeln, kommt nicht in die Tüte, und dann war so ein einzelnes Chip mit so dieser Brille und dieser Mütze und dann schon so leere Worte und dann so Verses und dann so eine Lays-Fucking, so volle Würze. Und so war es halt, das hatte einer so animiert, und dann ging halt so die Diskussion darüber so, kann man sowas jetzt droppen? Also ist so, würde so eine Kampagne funktionieren oder ist die so eins zu wild, weil das eben so aufgeladen ist? Ja. Also weißt du, wie ich meine, normalerweise, wenn sowas passiert, so ein Mini-Shitstorm, was weiß ich was, so, dann kann man das ja nehmen und umdrehen im Marketing. Aber das ist schon, wir haben es gerade gesagt, von den 90 Accounts, wie viele dann doch irgendwie sich dazu bekannt haben. Und ja, also.
Ja, so diese, also Kannibalenrichtung embryonales Gewürz ist schon schwierig, ist schon so ein heikles Thema einfach. Vor allem, weil es halt immer wieder mit dieser Epstein-Sache so krass in Zusammenhang hängt. Und da muss man halt ganz klar sagen, ey, das, was da dieses ganze Epstein-Files betrifft, ist absolut schlimm und absolut zu verurteilen. Mhm. Aber das ist kein Grund, warum man sich jetzt bei Xavier Naidoo entschuldigen müsste und dass Xavier Naidoo jetzt irgendwie einen Freifahrtsschein hat, um die ganze Zeit irgendwelche weiteren Verschwörungstheorien zu verbreiten.
Ja.
Und ja, was jetzt natürlich auch bewiesen ist, ist, dass Xavier Naidoo seine Entschuldigung, die du vorhin angesprochen hast, die da irgendwie dann halt vor 3 Jahren kam, das war halt einfach unglaubwürdig, was eigentlich wahrscheinlich auch vielen Leuten einfach klar war, dass das nur so dahergesagt war.
Ja.
Aber ja, so viel zu den Sachen, die gerade aktuell in Deutschrap passieren. Ja, wäre schön, wenn sich da mehr Rapper gegen einen Xavier Naidoo mal stellen würden, statt ihm irgendwie zu folgen oder auch noch zu applaudieren für die Sachen, die er da äußert. Ich habe gesehen, dass Ikimel eine Story gemacht hat. Da hat sie sich jetzt nicht direkt gegen Xavier Naidoo gestellt, aber Props an Herbert Grönemeyer gegeben, der halt nie irgendwie, also auch eine Legende in der deutschen Musik, aber nie irgendwie nach rechts gerückt, taucht in keinen Epstein-Files auf. Einfach ein ja, Mensch, den man supporten kann. Und ja, wäre schön, wenn ein paar Deutschrapper sich da auch gegen einen Xavier Naidoo positionieren, weil das, was der letzte Woche da gebracht hat, schon sehr wild ist. Yes, so viel zu unserem Newsflash, was in der Deutschrap-Szene gerade passiert. Denkt auf jeden Fall dran zu abonnieren. Diese Woche kommt, wie gesagt, nur eine Folge raus. Dafür aber eben ja ein XXL-Newsflash mit den ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben. Und nächste Woche geht es dann weiter. 3 neue Folgen zu aktuellen Releases, zu All-Time-Classics. Freut euch auf die nächste Zeit und vielleicht auch da. Die Folgen, wenn 3 in einer Woche rauskommen, kommen immer am Montagabend, Mittwoch und dann nochmal am Donnerstagabend raus. Und ja, nächster Newsflash, habe ich schon richtig Bock drauf. In einem Monat dann wahrscheinlich.
Ich auch. Ich bin schon gespannt, was bis dahin passieren wird. Aber freue mich auch auf alle unsere Folgen zu den Geschichten hinter den größten Deutschrap-Hits, die jetzt noch rauskommen werden. Und es geht auch bald mit den Interviews weiter. Also, seid gespannt, was da alles kommt. Denkt dran, den Podcast zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Checkt auch unseren Instagram-Account ab für täglich aktuelle News. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder mit einer neuen Folge Deutschrap Plus. Bis dahin, macht's gut.